Seelsorge Jesu an der Gemeinde Laodicea. Ich möchte den Text lesen aus Offenbarung 3, Verse 14 bis 22. Und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe: Das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wirst. So aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich, so sei nun eifrig und tue Buße. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich mit ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Okay. Nun kommen wir also zur letzten der sieben Gemeinden in der Offenbarung. Das letzte Mal ging es ja um die Gemeinde zu Philadelphia. Nun werden wir in der Gemeinde Philadelphia noch ein letztes Aufleuchten sehen können, ein klares, helles und gesegnetes Zeugnis für den Herrn, haben wir bei Laodicea das letzte traurige Stadium in der Geschichte der christlichen Kirche vor uns. Eine religiöse Institution von überwiegend Bekennern, die einen Herrn bekennen, den sie gar nicht mehr kennen. Zunächst einmal ein paar Fakten zur Stadt selbst. Laodicea war eine sehr reiche Stadt, ein Zentrum des Bankwesens. Ihr Reichtum wurde von dem römischen Geschichtsschreiber Tacitus gerühmt. Es lag, wie auch die übrigen Gemeinden in Kleinasien, südöstlich von Philadelphia, nahe bei Kolosse. Die Stadt trug ihren Namen von der berüchtigten Gemahlin des syrischen Königs Antiochos II. Vielleicht sagt das dem einen oder anderen etwas, von dem ist nämlich im Prophetischen, im Buch Daniel, die Rede. Das ist dieser König, der auch den Tempel entweiht hat und der ja von nicht wenigen Auslegern als ein Typbild auf den Antichristus gesehen wird. Diese Stadt, Laodicea, wurde dann 1402 zerstört und ist heute noch als Ruinenfeld zu besichtigen. Ich war nie dort, aber auch ich habe einige Bilder aus dem Internet gefunden. Das hier ist eine Prachtstraße, oder war eine Prachtstraße, man kann es ungefähr sich noch vorstellen. Rechts und links waren dann wohl die Tempel auch und vieles andere. Wir haben eine repräsentative Anlage. Was immer das war, weiß man nicht so genau. Und dann haben wir hier noch so eine Säulenreihe. Das ist also alles, was von dieser stolzen und reichen Stadt übrig geblieben ist. Laodicea musste man noch dazu sagen, es besaß eine Ausbildungsstätte für Ärzte, die wegen der Erfindung einer guten Augensalbe im ganzen Reich bekannt war. Die Einwohner von Laodicea, sagt man, waren den Vergnügungen sehr zugetan. Das kann man eben auch daraus entnehmen, dass eine riesige Rennbahn existierte. Drei prunkvolle Theater waren der Stolz der Stadt. Das größte Theater war 1,5-mal so groß wie ein normaler Sportplatz. Da haben wir auch noch ein Bild von diesen Überresten dieses Theaters. Der Name Laodicea heißt die Volksgerechte übersetzt. So wie auch bei den anderen Gemeinden der Name eine Bedeutung hatte, bezeichnend war für den Zustand eben auch der einzelnen Gemeinden, so passt auch der Name, die Volksgerechte, für den Zustand von Laodicea. Es gibt bei den Sendschreiben, und das wurde ja schon angesprochen, Wolfgang hat das zum Beispiel auch angesprochen, verschiedene Deutungsebenen, nicht indem man einfach die damaligen Gemeinden betrachtet, die ja auch direkt angesprochen sind, oder indem man davon ausgeht, dass ja im Grunde genommen diese verschiedenen Gemeindetypen irgendwo immer vorhanden waren, oder eben auch, dass man sieht, was sagen diese Schreiben denn mir persönlich auch. Und dann gibt es noch diese kirchengeschichtliche Auslegung, wo man sagt, das sind ja verschiedene Stadien in der Kirchengeschichte, die hier wie abgebildet werden. Nun, gerade die letztere Deutung, die können wir nicht ganz wegschieben, einfach deswegen, weil wir jetzt in dieser Zeit leben, wo Laodicea zunehmend Gestalt gewinnt. Diese Kirche ist eine Zukunftskirche, ja, aber sie wird zunehmend heute sichtbar. Ist noch nicht in ihrem fertigen Zustand vorhanden, aber sie ist im Werden. Aber ihr Wesen ist heute schon vielfach zu beobachten. Ich werde darauf zurückkommen. Sie ist jedenfalls die Kirche, die sich das umgekehrte Volk wünscht, eine Kirche ohne Christus. Mit den Lehren der Bibel kann es hier jeder halten, wie er will. Das Evangelium, das uns die großen Taten Gottes verkündigt, die Wunder des Herrn Jesus Christus, sein Opfertod am Kreuz, seine Auferstehung von den Toten, sein Sieg über Satan, Hölle, Tod und Sünde, seine Himmelfahrt, sein Thron zur Rechten Gottes, seine Wiederkunft, all das ist längst aufgegeben, ist veraltet. All diese Wahrheiten sind in der ersehnten Zukunftskirche, die heute vor unseren Blicken sich aufbaut, schon längst abgetan. Da fragt kein Mensch mehr danach. Vers 14, und dem Engel der Gemeinde von Laodicea schreibe, das sagt der Amen, der treue und wahrhaftige Zeuge, der Ursprung der Schöpfung Gottes. Wie eben auch der Name der Gemeinde bezeichnet ist, so auch der Titel, mit dem sich der Herr Jesus Christus am Anfang des Sendschreibens vorstellt. Er nennt sich hier der Amen, das heißt der Bestätiger und Erfüller aller Verheißungen Gottes. Jesus Christus ist der große Amen alles dessen, was Gott verheißen hat und geben wird. In ihm ist das Ja und das Amen Gott zur Herrlichkeit, lesen wir in 2. Korinther 1,20. Auch die Gemeinde Christi hätte das Amen auf die Gedanken Gottes sein sollen, aber sie hat ihrer hohen Berufung nicht entsprochen. Weiter nennt sich Jesus Christus der treue und wahrhaftige Zeuge. Was die Laodicea-Christen in der Welt hätten sein sollen und leider weithin nicht gewesen sind, nämlich Zeugen Jesu Christi, das ist der Herr Jesus in Vollkommenheit für Gott, der treue und wahrhaftige Zeuge. Treue Zeugen Christi würde der Herr gerne in seiner Gemeinde sehen, aber Fehlanzeige, jedenfalls insoweit es Laodicea betrifft. Schließlich nennt sich der Herr Jesus hier der Anfang der Schöpfung Gottes. Auch dieser Titel ist bezeichnend. Er ist das Haupt von allem, sowie der Ausdruck der Zeuge von dem, was die Gemeinde Christi als neue Schöpfung auf der Erde hätte sein sollen. Wir lesen im Wort Gottes, ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. 2. Korinther 5,17. Wir wissen, dass Gott einmal alles neu machen wird. Er wird einen neuen Himmel, eine neue Erde schaffen. Aber jetzt ist schon ein Teil dieser neuen Schöpfung schon da. Sie ist in uns schon da. Das wird ja auch in Jakobus 1,18 bestätigt. Wir sind die Erstlingsfrucht der neuen Schöpfung. Wir sind berufen und befähigt, das als Zeugen für Gott auf der Erde in unserem Verhalten zu beweisen. Aber wie offenbart sich die Schöpfung, die neue Schöpfung? Wie sieht denn ihre Frucht aus? Das ist ja in Galater 5,22 schon gesagt. Da heißt es Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Glaube, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ja, das ist nichts anderes wie die Wesensart unseres Herrn Jesus Christus, der ja in uns lebt. Und deswegen ist diese Frucht auch da in uns und kann auch an uns sichtbar werden, sofern wir es dem Herrn erlauben, unser Leben zu bestimmen und zu gestalten. Aber eben dazu fehlt den Laodiceern die Grundvoraussetzung, nämlich neues Leben aus Christus. Sie sind Christen ohne Christus, könnte man sagen. Verse 15 und 16. Ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch heiß bist. Ach, dass du kalt oder heiß wirst, so aber, weil du lau bist und weder kalt noch heiß, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Wie in den meisten Sendschreiben sagt der Herr auch zu Laodicea, ich kenne deine Werke. Und das ist ja zunächst einmal zweideutig. Es kann ja beides bedeuten. Es kann Lob bedeuten, es kann aber auch Tadel bedeuten. In den meisten Fällen folgt diese Aussage des Herrn beides, Lob und Tadel. Bei Philadelphia hatte er nur Lob. Aber hier bei Laodicea, da haben wir die einzige Situation, wo nach dieser Aussage ausschließlich Tadel kommt. Oft wird das so ausgelegt, als ob hier mit kalt oder heiß gewissermaßen die geistliche Temperatur gemeint wäre. Man müsste dann diese Aussage etwa so verstehen, ach, dass du doch ablehnend wirst oder im Geist brennend. Die Schwierigkeit bei dieser Auslegung besteht darin, dass wir dem Herrn unterstellen, ein militanter Atheist etwa wäre ihm lieber als ein lauer Christ. Da ist der Gedanke, macht mir Schwierigkeiten. Da halte ich es lieber mit einer anderen Auslegung, die ich mal gelesen habe. Kalt und heiß sind danach nicht als bildliche Ausdrücke für die geistliche Temperatur zu verstehen, was damals ohnehin unbekannt war. Es handelt sich hier eher um eine Anspielung auf das heiße, heilende Wasser des nördlich gelegenen Hierapolis und das kühle, erfrischende Wasser des ebenfalls nahen Kolosse. Wenn das heiße Wasser von Hierapolis in Laodicea ankam, dann war es lau geworden. Laodicea, will hier gesagt werden, war geistlich weder kalt, eine Erquickung für andere, kaltes Wasser ist eine Erquickung, nicht? Und noch war es heiß, nämlich heilsam für andere, nicht? Heißes Wasser nehmen wir auch zur Heilung, sondern es war lau. Nämlich Übelkeit hervorrufend. Man spricht das oft so abfällig von kaltem Kaffee. Ja, das ist kalter Kaffee. Aber wisst ihr, was noch ekelhafter ist als kalter Kaffee? Ja, ihr wisst es. Lauwarmer Kaffee. Den möchten wir doch am liebsten wieder ausspeien, oder? Genau das bringt der Herr Jesus jetzt zum Ausdruck, dass ihm bei dem lauwarmen Laodicea übel wird, dass er es ausspeien möchte. Zu den anderen Gemeinden sagt der Herr, ich habe etwas wider dich. Und zu Laodicea sagte gewissermaßen, du bist mir widerlich. Das ist eine sehr harte und deutliche Aussage, die wir in ihrer Schärfe auch nicht abschwächen dürfen. Ausspeien, das heißt doch eindeutig Verwerfung. Das Urteil des Herrn über diese Endzeitkirche steht fest. Das ewige Feuer. Man wird an das schreckliche Wort in Matthäus 7, 22 erinnert, wo der Herr Jesus sagt, viele werden an jenem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wundertaten vollbracht? Und dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch nie gekannt. Weicht von mir, ihr Gesetzlosen. Ja, das muss ja weitergehen. Er sagt nicht, ich kenne euch nicht mehr. Vorsicht, das wird manchmal falsch zitiert. Das sagt er nicht. Das würde ja heißen, dass es mal Christen waren, die jetzt zu denen er dann sagt, ich kenne euch nicht mehr jetzt. Ja, die sind abgefallen und jetzt sind sie keine Christen mehr. So etwas gibt es nicht. Ja. Sie waren wiedergeboren, sie sind wiedergeboren, dann bleiben sie wiedergeboren oder sie sind es nicht. Und wenn der Herr sagt, ich habe euch nie gekannt, dann sagt er, meint er damit eindeutig, sie waren nie wiedergeboren. Super fromme Leute, die im Namen Jesu große Werke getan haben und der Herr Jesus schickt sie weg ins ewige Feuer. Wie müssen wir uns diese Laodicea-Kirche vorstellen? Zunächst einmal ist klar, dass lau das Ergebnis einer Mischung ist von kalt und heiß. Das überragende Kennzeichen von Laodicea ist also die Vermischung. Vermischung von Licht und Finsternis, von Wahrheit und Lüge, von Gemeinde und der Welt. Und wenn ich die Entwicklung unserer Zeit sehe, dann kann ich mir schon ein ungefähres Bild von dieser Kirche machen. Laodicea wird auf jeden Fall mindestens 5 Merkmale haben. Sie wird pluralistisch sein, pragmatisch, humanistisch, synkretistisch und mystisch. All diese Eigenschaften sind das Ergebnis von Vermischung. Und ich will diese Eigenschaften ganz kurz erklären. Habe ich hier schon? Pluralistisch. Pluralismus heißt so viel wie Vielgestaltigkeit. Nicht diese Endzeitkirche wird keine klar erkennbare Form mehr haben, weil alles in ihr geduldet wird. Außer derjenige, der sich an die Wahrheit der Schrift hält. Es wird also eine Allerweltstoleranz herrschen, wie wir sie heute schon weithin haben, am ausgeprägtesten in der evangelischen Kirche. Pluralismus ist Vermischung pur. Pragmatisch. Man könnte es auch Nützlichkeitsdenken nennen. Gut ist alles, was der Sache nützt und was funktioniert. Man könnte den Pragmatismus geradezu als die Philosophie des Christentums unserer Tage bezeichnen. Zunehmend versuchen christliche Kirchen und Gemeinden, Menschen in ihre Versammlungsräume zu locken, indem sie ihnen anbieten, was den Leuten gefällt und was Spaß macht. Man spricht in diesem Zusammenhang von der benutzerfreundlichen Kirche. Das fromme Fleisch wird bedient. Pragmatismus ist also die Vermischung von geistlichen mit weltlichen Methoden. Das haben wir auch unter anderem sehr deutlich in der Seelsorge, wo man völlig unreflektiert psychotherapeutische Methoden und damit eben auch deren Ideologie übernimmt. Humanistisch, der Humanismus, wo der autonome, sich selbst verwirklichende Mensch bejubelt wird, ist eine Philosophie, die den heutigen Zeitgeist wohl am besten beschreibt. Zum biblischen Glauben ist sie allerdings völlig konträr. Trotzdem sind die meisten Christen heute erheblich von diesem Denken angekränkelt. Sie wurden nicht zuletzt infiziert durch die Öffnung für psychologische und psychotherapeutische Konzepte. Dadurch wurde Humanismus in die Köpfe der Christen geschleust. Und da der Humanismus das Antichristentum in Reinkultur ist, wird die Kirche des Antichristen einmal durch und durch humanistisch sein. Humanismus ist, so könnte man fast sagen, die Religion der Religionslosigkeit. Also eine Religion ohne Gott und ohne überirdische Hoffnung. Der Mensch wird selbst zu Gott. Eine Vermischung von Gottesdienst und Selbstvergötzung. Dann synkretistisch. Synkretismus ist die Vermischung verschiedener Religionen. Die Ökumene hat ja nicht nur die Vereinigung der katholischen Kirche mit den orthodoxen und den evangelischen Kirchen zum Ziel, sondern möchte längerfristig auch die nichtchristlichen Religionen integrieren. Das Weltgebetstreffen in Assisi am 27. Oktober 1986, bei dem der Papst zusammen mit 33 christlichen Kirchen und 12 nichtchristlichen Religionen Gottesdienst gefeiert hat, war die entscheidende Weichenstellung. Und seither ist es in dieser Richtung massiv weitergegangen. Jeder Papst hat stark darauf gewirkt. Und dann haben wir die fünfte, mystisch. Mystik ist der Versuch, auf geheimnisvolle Weise zu einer Gottesbegegnung zu kommen. Durch Kontemplation und Versenkung will man Gott in sich selbst finden. Der Erlöser ist für den Mystiker eigentlich überflüssig, weil er ja davon ausgeht, dass der Mensch eben nicht durch und durch schlecht ist, sondern dass ein in ihm von Sünde verschonter Seelenfunke noch vorhanden ist. Und da kann man ja ansetzen. Mystiker verharmlosen den Graben, den unsere Sünde zwischen Gott und uns aufgerissen hat. Alle Religionen sind in ihrem Wesensgrund mystisch. Die Mystik ist das einigende Band sämtlicher Religionen. Besonders die katholische Kirche hat eine starke mystische Tradition. Im evangelikalen Bereich findet sich Mystik vor allem in der charismatischen Bewegung, auch in der neueren Emerging Church Bewegung, zunehmend auch im Neo-Evangelikalismus. Bei manchen aktuellen Entwicklungen in der Christenheit drängt sich ein der Gedanke an Laodicea geradezu auf. Ich rede von der speziell in den USA immer populärer werdenden Dominion-Theologie. Da geht man davon aus, dass das Königreich Gottes durch uns Menschen realisiert werden muss. Also nicht der Herr Jesus, wenn er wiederkommt, wird das Königreich aufrichten, sondern wir Menschen, wir müssen das Königreich schaffen. Wir müssen es erreichen, dass schließlich alle Welt christlich ist. Man sagt, Jesus kann nicht kommen, ehe wir nicht die Erde unterworfen haben. Und wenn das dann eben gelungen ist, dann wird Jesus wiederkommen und wird die Herrschaft übernehmen. Das ist die Vorstellung, alle Aussagen der Schrift über die baldige Wiederkunft Christi werden vergeistlicht und weggedeutet. Ja, nun, wie will man das erreichen, dass alle Welt christlich wird? Da gibt es eben auch diese sogenannte missionale Bewegung, die auch immer stärker wird, die eben bemüht ist mit altbekannten Marketingmethoden und weitestgehende Anpassung an die jeweilige Kultur, möglichst viele Anhänger zu gewinnen. Also Marketingmethoden, wer zum Beispiel, wer das sich schon mal damit befasst hat, der kann vielleicht damit was anfangen. Die sogenannte Person des Friedens, das ist schlicht und einfach eine Schlüsselperson. Wenn man die gewinnt, ja, die eben schon viel Einfluss hat auf andere Menschen, diese Person, dann wird man auch die Menschen gewinnen, die eben unter diesem Einfluss stehen. Das ist eine Marketingmethode. So sorgt man dafür, dass ein Produkt möglichst viele Käufer findet. Man braucht eine Schlüsselperson, nicht, das macht man in der Werbung, ja, sieht man ja ständig, ist dann irgendein bekannter Fußballer oder irgendwie, mit dem macht man Werbung und auf diese Weise versucht man dann, die Anhänger zu gewinnen für das Produkt. Da sowas funktioniert. Oder die Kontextualisierung, nicht, wo man sich sehr stark an die jeweilige Kultur anpasst, was ja bis zu einem gewissen Grad ja auch Berechtigung hat, aber eben, das geht dann so weit, dass eben nicht nur wir selbst, der Missionar, sich an die Kultur anpasst, sondern dass auch die Botschaft an die Kultur angepasst wird. Und dann wird es natürlich schon kritisch. Man könnte gewissermaßen sagen, diese missionale Bewegung ist die Speerspitze dieser Dominion-Theologie. Denn durch ihre Methodik können sie in der Tat viele Anhänger gewinnen. Anhänger, nicht wiedergeborene Christen. Das ist ja schon klar. Das kann ja so nicht funktionieren, denn der Heilige Geist, der nötig ist, damit ein Mensch Christ wird, oder? Die Wiedergeburt, die geschieht ja nicht dadurch, dass man einen Mensch von einer Sache überzeugt, der wird sich dieser Methodik eben nicht unbedingt unterwerfen. Und dabei wird auf prahlerische Weise mit extremen, ich möchte anfügen, auch sehr fragwürdigen Erfolgszahlen umgegangen. Einem dieser Missionare, ich will jetzt nicht den Namen nennen, schreibt man zu, dass durch ihn Hunderttausende Gemeinden entstanden sind. Hunderttausende, sehr bescheiden. Und diese stolze, reiche und arrogante Art ist laodiceisches Wesen. Vers 17, denn du sprichst, ich bin reich und habe Überfluss und mir mangelt es an nichts. Und du erkennst nicht, dass du elend und erbärmlich bist, arm, blind und entblößt. Oh ja, die Seelsorge Gottes ist eben nicht unbedingt weich und sanft streichelnd. Da kann Gott auch schon mal sehr deutlich und sehr hart auftreten. Das ist auch Seelsorge. Das muss auch mal sein. Klare Worte sprechen. In der Liebe. Keine Frage. Also die Seelsorge Gottes begegnet dieser entblößten Gemeinde bloßstellend. Das Kennzeichen Laodiceas ist, dass es alles besitzt, außer den Herrn. Im Gegensatz dazu Philadelphia, das nichts besitzt, außer den Herrn. Das ist der Unterschied. Menschlich gesprochen ist Philadelphia arm und nichtig, während Laodicea reich ist und an nichts Mangel hat. Jedenfalls ist das die Aussage, die diese Kirche von sich selbst macht. Welch eine Verkennung der Tatsachen. Der Herr Jesus kennzeichnet Laodicea mit drei Begriffen. Arm, blind, entblößt, das heißt nackt. Arm. Laodicea war der Meinung, es sei reich. Und der Herr nennt es dagegen arm. Die Endzeitkirche wird einerseits gewaltige Reichtümer haben, andererseits aber in Bezug auf Gott arm sein. Reich an irdischen Gütern, aber arm an himmlischen Gütern. blind. Die Angehörigen dieser Kirche werden meinen, sie hätten die Erleuchtung, das höhere Wissen. Doch der Herr Jesus sagt, ihr seid blind. Blind im Blick auf das Göttliche. Ihr habt mich, die Wahrheit, nicht erkannt. Nackt. Die Volksgerechte war in das Kleid ihrer eigenen Gerechtigkeit gehüllt und meinte, gut gekleidet zu sein. Doch der Herr Jesus sagt, ihr seid nackt. Euch fehlt das einzige Kleid, das eure Blöße bekleiden könnte, bedecken könnte. Die göttliche Gerechtigkeit, die euch nur in Jesus zuteil werden kann. Man wird an diesen Mann erinnert, nicht der in seinem eigenen Prachtgewand zu einer Hochzeit geht. Tja, und dann? Er meint, er sei gut gekleidet, aber er wird hinausgeworfen, weil das einzige korrekte Kleid wäre das Kleid gewesen, das der König ihm ausgehändigt hätte. Aber er meinte, sein Kleid sei schon besser oder mindestens genauso gut. Das ist die Selbstgerechtigkeit. Wer sich auf seine Selbstgerechtigkeit verlässt, dem wird es genauso ergehen. Der Herr Jesus hat ein besseres Kleid. Alle drei Begriffe sprechen also dafür, dass es sich bei den Christen dieser Gemeinde nicht um echte Christen handelt. Sie waren ganz offensichtlich nicht wiedergeboren, denn nur von Ungläubigen kann gesagt werden, dass sie arm sind, blind und nackt. Aber das ist alles den Laodiceern gar nicht bewusst. Sie wissen es nicht, dass sie elend sind, erbärmlich, arm, blind und entblößt. Und der Herr Jesus sagt jetzt zu ihnen, ich rate dir, von mir Gold zu kaufen, das im Feuer geläutert ist, damit du reich wirst, und weiße Kleider, damit du dich bekleidest und die Schande deiner Blöße nicht offenbar wird, und salbe deine Augen mit Augensalbe, damit du sehen kannst. Hier sehen wir die seelsorgerliche Art unseres Herrn. Denn diese Menschen in ihrer Verkennung der Tatsachen und der Geringschätzung auch seines Erlösungswerkes eben nicht einfach ärgerlich sein lässt oder wütend, vielmehr ist sein Herz bewegt von Mitleid und über deren Elend. Da hieß es, tritt ihnen gegenüber fast wie ein Händler oder man möchte fast sagen sogar wie ein Hausierer. Er bietet ihnen seine Ware an und rät ihnen eindringlich, doch zu kaufen. Und was bietet er ihnen an? Gold. Gold. Von Gold, das Gold könnte man laut 1. Petrus 1,7 auf den Glauben beziehen, von dem Petrus sagt, dass er kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird. Das Gold soll ihre Armut an echtem, weil geprüftem Glauben abhelfen. Gold ist als geradezu das Synonym für Wertbeständigkeit, oder? Wie wertbeständig ist das irdische Gold? Und spätestens bei unserem Tod verliert es den Wert, den es für uns hatte. Anders bei dem Gold, das der Herr Jesus uns anbietet. Wie jede himmlische Gabe behält dieses Gold seinen Wert auch über den Tod hinaus. Weiße Kleider. Die weißen Kleider, die der Herr Jesus den Laodiceern anbietet, sind natürlich ein Bild für seine Gerechtigkeit, mit der allein wir einmal vor Gott bestehen können. Jesaja 64,5. Wir alle sind wie ein Unreiner geworden und alle unsere Gerechtigkeiten wie ein beflecktes Kleid. Wenn sich der Mensch nicht das weiße Kleid der Gerechtigkeit Christi schenken lässt, wird er einmal vor Gott nackt dastehen. Augensalbe. Die Augensalbe aus Laodicea war weltberühmt. Sie wurde in Tablettenform exportiert. Diese Tabletten wurden gemahlen und das Teigige passte auf die Augen aufgebracht. Wenn der Mensch zur Wiedergeburt kommt, dann werden ihm die Augen aufgetan. Dann kann er mit dem Blindgeborenen sagen, ich war blind und bin nun sehend. Also kurz zusammengefasst können wir sagen, den Laodiceern fehlen Glaube, Rechtfertigung und Wiedergeburt. Das ist alles, was einen Christen ausmacht, oder? Vers 19 sagt der Herr, alle, die ich lieb habe, die überführe und züchtige ich. So sei nun eifrig und tue Buße. Da haben wir ein schönes Vorbild für das, was wir mit Seelsorge meinen, übrigens. Das ist, was er hier sagt, das ist Ermahnung im Vollsinn des griechischen Wortes Paraklesis. Dieses Wort, das ist ja das entscheidende Wort für Seelsorge eigentlich, fast identisch. Dieses Wort kann heißen trösten, aufrichten, ermutigen. Aber auf der anderen Seite eben auch überführen, zurechtweisen, verwarnen. Und indem Jesus den Laodiceern seine Liebe versichert, schickt er eine Ermutigung vorweg. Und das öffnet die Ohren der Hörenden. Das macht sie aufnahmebereit für das Weitere, was er ihnen sagen muss und was sie vielleicht nicht so gerne hören werden. Aber es ist ja unerlässlich, dass ihnen die Augen aufgetan werden für ihren eigenen Zustand, sprich, dass sie von ihrer Schuld überführt werden. Das wäre dann das Zweite, überführen. Dann gibt er ihnen eine Zurechtweisung. Und Zurechtweisung heißt ja, dass man auf das Richtige hinweist. Im Unterschied zum Tadel, wo man das falsche Verhalten im Blick hat, hat man bei der Zurechtweisung das richtige Verhalten im Blick und sagt, so solltest du handeln. Ja, und diese Zurechtweisung ist, dass er sagt, seid eifrig und tut Buße. Nicht? Das solltet ihr tun. Und dann vermittelt er ihnen auch, was sie zu erwarten haben, wenn sie nicht dazu bereit sind, seine Zurechtweisung anzunehmen, nämlich Züchtigung. Und das, da haben wir das Verwarnen, nicht? Manchmal müssen wir auch in der Seelsorge jemanden verwarnen. Nämlich dann, wenn er sich weigert, die Korrektur anzunehmen. Wenn er nicht bereit ist, den Weg einzuschlagen, den wir ihm zeigen und der von Gott und von Gottes Wort auch gewiesen ist. Dann müssen wir ihm auch sagen, ja, du kannst das auch lassen. Du musst es nicht tun, was ich dir sage oder was das Wort Gottes sagt. Du kannst auch anders handeln. Du kannst dich einer Bekehrung verweigern zum Beispiel. Aber ich sage dir, was das für Konsequenzen hat in deinem Leben. Das ist Verwandeln. So wie der Herr Jesus sagt, sündige hinfort nicht mehr zu dem Mann am Teich Bethesda. Verwandeln. Wir sehen also hier, alle Aspekte von Paraklesis sind hier mit enthalten, in diesem kleinen kurzen Satz. Wir können also viel von unserem himmlischen Seelsorger lernen. Jesus hat die Laodicea noch nicht abgeschrieben. Er sieht bei einigen noch Raum zur Buße und er setzt alles daran, sie dafür zu gewinnen. Buße heißt ja, ich erkenne, dass ich auf einem falschen Weg bin, ich gestehe das ein und wende mich um. Ich mache mich auf den Weg zu meinem himmlischen Vater. Nicht, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und gegen dich. Das ist das Bild von Buße schlechthin. Wir können ja unser Leben mit einem Zug vergleichen, zumal ja oft auch von einer Lebensreise gesprochen wird. Tatsächlich sitzen wir alle in einem Zug, der zur Ewigkeit führt. Wir sitzen, es kommt schon darauf an, in welchem Zug wir sitzen natürlich. Nicht? Wir sitzen entweder in dem Zug, der uns zur ewigen Herrlichkeit führt, oder wir sitzen in dem Zug, der uns zur ewigen Verdammnis bringt. Buße heißt ja, dass wir aussteigen aus dem falschen Zug und in den richtigen Zug einsteigen. Dann könnte natürlich jemand auf die Idee kommen, einfach die Sitzbank zu wechseln, oder? Die gegenüberliegende Sitzbank, die in die andere Richtung weist. Natürlich reicht das nicht, das ist schon klar, das ist ja nur ein scheinbarer Richtungswechsel. Der Herr Jesus ruft also die Laodicea und alle, die ihn noch nicht in ihr Leben aufgenommen haben, zur Buße. Er möchte mit seinen Geschöpfen Gemeinschaft haben. Nicht? Er sagt, Vers 20, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. Das ist ja nun wirklich ein erschütterndes Bild. Der Herr aller Herren, der König aller Könige, der Schöpfer aller Dinge, der das Alpha und das Omega ist, der Anfang und das Ende, dieser gewaltige Herr steht demütig vor der Tür des Herzens dieser Menschen, dieser offensichtlich unbekehrten Pseudochristen. Und er klopft an und ruft. Damals gab es nur zwei Möglichkeiten, sich an der Tür eines Hauses bemerkbar zu machen. Entweder der eiserne Ring wurde an die Tür geschlagen oder es wurde gerufen. Und der Herr Jesus tut beides, um ganz sicher zu sein, dass er gehört wird. Die Tür hat ja ganz offensichtlich keine Türschnalle außen, so wie unsere Wohnungstüren ja auch. Man muss sie von innen öffnen. Der Herr steht also draußen. Und die Laodicea, die begreifen es nicht einmal, dass der Herr nicht mehr mit ihnen ist. Die Laodicea denken, sie seien reich und brauchten nichts. Aber sie haben noch nicht einmal gemerkt, dass der Herr gar nicht in ihrer Mitte ist. Welch eine Verkennung der Realität. Wie traurig ist das doch, oder? Aber für den, der die Tür auftut, hat der Herr eine wunderbare Verheißung. Wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen und er mit mir. In der Luther-Übersetzung heißt es hier, das Abendmahl mit ihm halten, steht eigentlich nicht wirklich Abendmahl da. Ja? Und ich meine, dass das auch leicht ein Missverständnis aufkommen lassen könnte. Es geht hier gar nicht um das Abendmahl, sondern es geht einfach um das gemeinsame Essen. Anders gesagt, es geht eigentlich um Gemeinschaft, wie man sie eben beim gemeinsamen Essen auch erfährt. Wer ihm auftut, zu dem wird er hineingehen und mit ihm Gemeinschaft haben und er mit ihm. Vielleicht das noch, ich würde Laodicea nicht mit der Hure Babylon gleichsetzen, von der auch in Offenbarung die Rede ist. Laodicea ist noch eine christliche Kirche, während die Hure Babylon bereits ein Zusammenschluss verschiedener Religionen sein wird. Ein götzendienerischer Ort. Laodicea ist aber schon eine christliche Vorstufe zu der Hure hin. Wie wir gesehen haben, ist der Geist des Synkretismus, die Religionsvermischung, in ihr bereits wirksam. Aber es werden in Laodicea noch Gläubige treu geblieben sein, trotz der schlechten Gesellschaft, in der sie sich befinden. Und das werden die Überwinder sein, die der Herr Jesus ja auch anspricht, die ihm ihre Herzentür geöffnet haben. So wie damals zu Elisas Zeit, da kann der Herr Jesus auch in diesem Fall sagen, ich aber habe in Israel 7000 übrig bleiben lassen, nämlich alle, die ihre Knie nicht gebeugt haben vor Baal und deren Mund ihn nicht geküsst hat. Also Könige 19,18. Nicht? So kann er auch zu dieser Gemeinde das sagen. Er hat sich welche übrig gelassen. Aber wisst ihr, da machen wir uns nichts vor. Wenn wir heute sagen können, dass in unseren Gemeinden vielleicht 10% Unbekehrte sind. Also unbekehrt will ich jetzt nicht sagen. Das sind Menschen vielleicht, die schon irgendwie mal sich bekehrt haben, aber eben einfach nicht wiedergeboren sind. Wir können das ja nie im Einzelfall bestimmen und fest sagen. Ist schon klar, wir können das nicht beurteilen, das muss der Herr beurteilen. Aber wir sollten schon prinzipiell davon ausgehen, dass es so ist. Und von daher auch immer dran denken, in der Verkündigung, auch in der Seelsorge, dass bei dem einen oder anderen, wo keine sichtbare Frucht da ist, wo nichts zu merken ist, eine Veränderung zu merken ist, ja, dass da vielleicht das noch gar nicht geschehen ist. Das sollten wir auch ganz ernst nehmen, meine ich. Denn es ist ja furchtbar. Stell dir mal vor, die Leute, die kommen dann jahrelang in unsere Gemeinde, hören das Wort Gottes und bekehren sich nicht. Oft sind es Partner von einem Gemeindeglied, das wirklich wiedergeboren ist, vielleicht der Mann einer gläubigen Frau. Und dann und wir merken da, er kommt treu und er sagt nichts gegen irgendetwas, ja, aber wir hören aber auch keine geistliche Aussage, nichts vom Wort Gottes, nie, dass er das in irgendwas angesprochen hat oder irgendwas. Mit ihm kann man prima reden über Fußball, über alles Mögliche, über alle Themen, aber im nicht geistliche Themen. Solche Situationen kennt ihr sicher auch und das sollten wir schon ernst nehmen. Wir haben in unserer Gemeinde deswegen, das habe ich mal angeregt, sind einfach mal so die ganze Kontaktliste durchgegangen. Wir haben keine Mitgliedschaft, aber wir haben eine Kontaktliste, sind mal durchgegangen und haben da einfach mal jeder für sich mal das irgendwie vermerkt, ob wir glauben, dass er wiedergeboren ist, ob wir ziemlich sicher sind, dass er nicht wiedergeboren ist oder ob wir unsicher sind. Ne? Dann haben wir das verglichen und dann haben wir uns gesagt, okay, jetzt müssen wir uns mit denen auseinandersetzen, vor allem, wo wir unsicher sind und müssen die mal konkret mit ihnen ins Gespräch kommen. Also das sollten wir ernst nehmen. Auf der anderen Seite, denke ich, bei Laodicea wird es gerade umgekehrt sein, oder? Da werden die 10% werden die Wiedergeborenen sein. Ja, das ist die Entwicklung dahin. Aber der Herr Jesus gibt sie nicht auf. Deshalb finden wir hier auch wieder die Verheißung für die Überwinder, die wiedergeborenen Gläubigen, deren Echtheit sich eben darin zeigt, dass sie in der Kraft des Überwinders Jesus Christus leben und dass sie in dieser Kraft auch das überwinden, was sie von Gott trennen möchte. Ihnen sagt der Herr Jesus, wer überwindet, dem will ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen, so wie auch ich überwunden habe und mich mit meinem Vater auf seinen Thron gesetzt habe. Mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Ist uns das bewusst, dass das eigentlich für uns, die wir wiedergeboren sind, jetzt schon gilt, dass wir mit ihm auf seinem Thron sitzen? Können wir uns das vorstellen? Aber Epheser 2,6 sagt uns das. Da heißt es, dass er uns mit auferweckt und mit versetzt hat in die himmlischen Regionen in Christus Jesus. Ja. Das ist geistliche Realität. Dass wir hier sitzen, das ist irdische Realität. Aber das ist geistliche Realität, denn dort ist Christus. Und wir sind mit Christus verbunden. Er ist in uns, wir sind in ihm, wir sind untrennbar mit seinem Leben verbunden. Ist uns das auch klar? Wir sind untrennbar mit ihm verbunden. Wir sind nicht mehr eine Einzelperson. Oder wie ich auch mal gehört habe, ich weiß nicht mehr, wer es von den Brüdern gesagt hat, es gibt kein Privatleben mehr in dem Sinne. Ich kann nicht mehr ich alleine sein. Ich bin nur noch im Doppel zu sehen. Nicht ich, Christus und ich. Und jeder von uns kann das so wissen und so sagen. Und wenn Christus dort ist, dann bin ich auch dort. Und wenn Christus am Kreuz gestorben ist, dann bin ich auch am Kreuz gestorben. Wenn er auferstanden ist, bin ich auch auferstanden. Und dann gilt alles. Auch für mich, wenn er gerecht ist, vollkommen gerecht ist, dann bin ich auch gerecht. Wenn er heilig ist, dann bin ich auch heilig. Wenn er vollkommen ist, bin ich auch vollkommen. Wenn er Erbe ist, dann bin ich auch Erbe, Miterbe Christi. Ja, das ist eine Aussicht, glaube ich, die uns vielleicht wieder ein bisschen von dieser negativen Sicht in Bezug auf Laodicea wieder ein bisschen einen anderen Blick geben könnte und sollte. Also nehmen wir dieses Hinschreiben als Mahnung für uns. Für manche Denomination ist sicher auf dem Weg nach Laodicea. Seien wir wachsam, dass unsere Gemeinden sich nicht eines Tages auch dahin entwickeln. Das heißt, dass wir als Einzelne nicht zu solchen werden, die dann in einer Laodicea-Gemeinde sind und dort schauen müssen, wie sie überhaupt überleben können als Christen. Vor allem hüten wir uns vor Selbstgefälligkeit. Es ist allemal besser, sich für Laodicea zu halten und danach zu streben, Philadelphia zu werden, als sich für Philadelphia zu halten und selbstzufrieden zurückzulehnen. Dann nämlich befindet man sich schon auf dem besten Weg nach Laodicea. Was ist unsere Antwort? Ich habe dazu jetzt nichts überlegt bis jetzt. Was ist unsere Antwort? Aber ich denke, das muss irgendwie auch noch kommen, oder? Was ist unsere Antwort auf so eine Entwicklung? Was können wir tun? Natürlich müssen wir zuerst offene Augen haben, müssen wir auch die Sache realistisch sehen. Deswegen spricht der Herr das an. Aber das alleine ist es ja nicht. Irgendwo möchte man doch auch positiv etwas bewirken. Was können wir tun? Wir können diese Entwicklung mit Sicherheit nicht aufhalten. Das können wir wohl nicht. Die wird so weitergehen. Aber ich denke, was wir tun können, ist einfach dafür zu sorgen, dass unser Leben etwas widerspiegelt von Jesus Christus, von unserem Herrn. Dass Christus in uns Gestalt gewinnt, das wäre entscheidend wichtig. Denn dann sind wir für solche Christen, die sich in einer solchen Kirche befinden, dann sind wir für sie ein Zeugnis, das sie herausfordert, nicht? Und das sie ansprechen wird. Wenn sie merken und spüren, dass in uns Leben ist, das ihnen fehlt, dann merken sie erst, dass ihnen Leben fehlt, oder? Sie müssen jemand begegnen, dem sie es einfach abspüren, dass sie ein Leben haben, das sie nicht haben, das ihnen fehlt. Das kann dann sie herausfordern, kann ihnen eine Hilfe sein, dann nachzuforschen, der Sache nachzugehen. Das gilt ja generell in Bezug auf Ungläubige. Gell? Aber eben, das heißt, dass Christus in uns Gestalt gewinnt, heißt, dass wir verstehen, dass Christus in uns ist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit, das ist die am meisten vernachlässigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Und das ist eine so wichtige und enorm wichtige Botschaft, oder? Denn das Evangelium hat zwei Seiten. Die eine Seite ist die Rechtfertigung. Christus für uns gekreuzigt, gestorben am Kreuz, nicht? Unsere Sünden getragen. Er hat uns Rechtfertigung geschaffen. Rechtfertigung heißt, dass wir vor Gott dastehen wie solche, die nie gesündigt haben. Das ist Rechtfertigung. Gerecht sind, dass alle die Sünde ausgelöscht ist und nicht mehr da ist und Gott mit ihrer nicht mehr gedenken. So, wunderbar. Aber versteht ihr, das ist gut, aber das ist doch nicht alles. Wir leben und wir sollen als Christen leben und wir sollen das Leben Christi doch irgendwo widerspiegeln. Und wie soll denn das geschehen? Christus ist doch nicht nur für uns gestorben, er ist auch für uns auferstanden. Und er ist für uns auferstanden, das heißt nichts anderes, wie dass er jetzt lebt, und zwar in uns lebt. Und nur so ist es möglich, Christenleben zu realisieren. Wir können es nicht. Wir können es nicht. Ich habe es schon kürzlich in der Einladung zu der Gebetsgemeinschaft gesagt. Wir sollten es schlicht bleiben lassen, zu versuchen, so zu leben, wie ein Christ leben soll. Kommt eh nichts Gutes bei raus. Wir schaffen es nicht. Christus ist der Einzige, der so leben kann, wie man als Christ leben sollte eigentlich. Also er ist doch in uns, er lebt doch in uns, also lassen wir ihn doch leben, überlassen wir ihm doch einfach den Thron unseres Lebens. Abdanken, das ist angesagt, abdanken. Und der Jesus Christus macht es nicht wie die Amerikaner mit Gaddafi, ja? Die haben ihn schlicht und einfach vom Thron runtergebombt, oder? So macht er es nicht, sondern er erwartet, dass wir den Thron räumen, dann wird er ihn einnehmen. Und wenn er unser Leben regiert, wisst ihr, dann wird sich einiges ändern. Dann wird das geschehen, was wir einfach nicht geschafft hätten aus uns heraus. Und diese Orientierung wäre ganz entscheidend wichtig, weil das würde etwas verändern in unserem Leben. Es hat in meinem Leben etwas verändert und das war vor genau 30 Jahren, 1984. Und seither ist das etwas, was in mir lebt, und was sich nie verändert hat in seiner Bedeutung für mich. Und deswegen will ich das auch hier am Schluss noch gesagt haben. Diese Botschaft an Laodicea endet, wie auch die anderen Botschaften zum Teil, mit diesem Satz: Wer ein Ohr hat, der höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer ein Ohr hat, der höre. Also nehmen wir doch die Realitäten zur Kenntnis, ja, und hören wir, seien wir bereit zu hören. Wir alle haben Ohren. Wir haben erlöste Ohren. Wir haben die Fähigkeit, auch das zu verstehen, was wir früher nicht verstehen konnten, weil wir dafür nicht die Ohren hatten. Für geistliche Zusammenhänge hatten wir keine Ohren. Aber das haben wir jetzt als Wiedergeborene. Also hören wir doch, was der Herr auch uns sagt. Nutzen wir diese Ohren, hören wir und ja, nehmen wir die Ermahnung des Herrn ernst für unser Leben. Ich möchte mit uns noch beten.